Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fußballgott. Joshua Ahrens und ich, Peter Noss, wir wollen über das Thema Fußball und Religion miteinander ins Gespräch kommen.
Wir sprechen über allgemeine Entwicklungen und Themen rund um Fußball und Sport und über aktuelle Fragen, natürlich auch über die Bundesliga, über Eintracht Frankfurt. Da ist Joshua Ahrens der Fan und Alon Meyer unser besonderer Gast heute. Von Gladbach sprechen wir vielleicht im Anhang dann auch noch mal ein bisschen. Deswegen sind wir heute auch an einem besonderen Ort, nämlich bei Maccabi, bei der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Man kann es schon erkennen hier an dem Pulli. Alon hat mir gerade erzählt, das hat eine Spielermutter für ihn gestrickt, aber da kann er vielleicht auch selber gleich noch was zu erzählen. Wir haben uns heute hier getroffen nach einer längeren Pause, die sich auch noch verlängert hat, weil nach dem 7. Oktober, nach dem Anschlag der Hamas, einfach vieles anders ist. Aber jetzt müssen wir wieder reden, müssen das aufgreifen und deswegen haben wir auch Alon Meyer eingeladen, dass wir über dieses Thema sprechen. Alon, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Was hat sich seit dem 7. Oktober verändert und worüber müssen wir aktuell reden?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. In der Tat hat sich seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker, den wir erleben mussten, wir alle, allen voran in Israel, aber auch Juden, Menschen, die Gesellschaft weltweit, hier in Deutschland, die den importierten Krieg des Nahen Osten ertragen müssen, erleben müssen, hat sich vieles geändert. Man würde am liebsten, würde man noch mehr unterstützen und das nicht nur mit seinen Möglichkeiten von hier, sondern vielleicht nach Israel gehen. Ich meine selber, mein Bruder ist ausgewandert vor 20 Jahren nach Israel, die Familie ist im Kriegszustand, die Kinder, mein Neffe, Nichte sind als Soldaten, meine Cousins als Reservisten eingezogen. Also man ist gedanklich komplett im Nahen Osten, aber man muss hier funktionieren. Es ist ein Automatismus, man muss seiner Verantwortung gerecht werden und eben hier funktionieren, mental aber eigentlich ganz woanders.
Ja, jetzt hat sich natürlich nicht nur für Jüdinnen und Juden ganz persönlich was geändert. Wir wissen natürlich, allgemein gibt es einen Anstieg des Antisemitismus ums Vielfache in dieser Zeit seit dem 7. Oktober. Wir sprechen jetzt spezifisch natürlich auch über den Sport. Was hat sich denn da für dich geändert? Was hat sich denn für Maccabi auch geändert?
Ja, in der Tat, seit dem 7. Oktober gab es die ersten Anrufe noch 4-5 Stunden direkt danach von einigen Ortsvereinen, die Frage gestellt haben, ob sie ihren Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechterhalten können, was einige beneint haben und ihren Spiel- und Trainingsbetrieb sofort geschlossen haben, wie zum Beispiel eben Maccabi Berlin, die 5 Tage lang bis zum Mittwoch dann alles eingestellt haben, wie mehrere andere Ortsvereine und eben andere Ortsvereine wiederum total unterschiedlich der Sache sich getrotzt haben und gesagt haben, nein, wir dürfen nicht zurückziehen, wir dürfen jetzt nicht einknicken, wir versuchen alles, wenn unsere Trainer und Obleute uns dabei unterstützen und zum Glück haben sie das und insofern einen großen Respekt an alle die, die zumeist in der Vielzahl Nichtjuden sind, uns die Stange gehalten haben und durch diese harte Zeit gegangen sind, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das waren Absprachen. Man musste jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie die Sicherheitslage sich entwickelt, um den Trainings- und Spielbetrieb unter gewissen neuen Vorkehrungen auch wirklich aufrechtzuerhalten. Das sind alles Gedanken, mit denen wir uns tragen mussten die letzten Wochen und Monaten und hoffen, dass es sehr bald ein Ende findet und wieder ein Stück weit Normalität einkehrt.
Ich meine, es gab ja auch einige Dinge im größeren Zusammenhang. Also wenn ich jetzt an die Mannschaften von Bayern denke oder Mainz 05, da gab es ja Spieler, die relativ schnell nach dem 7. Oktober, nachdem das bekannt wurde, auch wirklich beschissene Posts abgelassen haben. Da hast du ja auch schon einiges zu gesagt, auch öffentlich. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden. Also was hat dich dabei am meisten geärgert bei den Spielern und auch bei den Vereinen? Oder vielleicht hat dich auch was gefreut?
Ja, ich freue mich ja, dass ich hier bei dem Podcast so richtig frei von der Seele auch mal ein paar Ausdrücke benutzen darf. Das freut mich ja besonders. Aber in der Tat, sie waren noch viel schlimmer als wie von dir bezeichnet, weil Du musst dir das vorstellen, dass ein Bundesligaspieler mit einer Reichweite von Millionen, millionenfach, also das, was sie posten, und wenn sie from the river to the sea posten, was die einzig logische Konsequenz bedeutet, den Staat Israel auszulöschen, dann sehen das 5, 6, 7 Millionen Menschen, die da Follower sind und das Ganze unterstützen, und damit wird das Ganze nur noch angetrieben, dieser Hass, die Hetze, die im Prinzip importiert wird hier nach Deutschland. Wenn das Bundesligisten hier in der deutschen Bundesliga machen, ist das für uns inakzeptabel. Und da gibt es positive wie negative Reaktionen, die dann kommen. Erstmal das eine ist schon schlimm genug, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Bundesligaspieler vor allem, weil die eben eine besondere Reichweite haben, zu sensibilisieren für dieses Thema, ihnen zu erklären, was hier in Deutschland unsere Gesellschaftsnorm ist. Aber wir haben das anscheinend nicht geschafft oder nicht gut genug geschafft, sodass das ein oder andere macht. Und dann gibt es natürlich positive Konsequenzen, dass wir den Verein, den Spieler darauf aufmerksam gemacht haben, wurde sofort gelöscht, wurde sofort entschuldigt, wurde sofort die richtige Maßnahme ergriffen, auch mit dem Spieler nicht nur zu sprechen, ihn zu suspendieren oder eben ganz rauszuschmeißen. Und dann gibt es eben andere Bundesliga-Vereine, die sich das Recht nehmen, dann abzuwiegeln, wo der sportliche Erfolg ist, vielleicht die finanziellen Konsequenzen zu ziehen und dann eben keine klare Linie haben, obwohl sie eine besondere Verantwortung haben, weil sie eben besonders wichtig sind als Verein in der ganzen Welt. Da hätte ich mir ein klareres Zeichen eben gewünscht. Aber nochmal, das Positive überwiegt. Die meisten Bundesliga-Vereine und Spieler haben das sehr positiv aufgenommen und haben gleich korrigiert. Ganz, ganz wenige bis hin zu wirklich vereinzelten in der Bundesliga. Ich befürchte, sie haben es bis heute noch nicht verstanden, was sie für eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und das nicht immer nur positiv nach außen in Sonntagsreden, sondern dann auch in der Konsequenz, wenn etwas passiert.
Ja, ich glaube, wir könnten natürlich noch lange darüber sprechen. Wir können auch noch lange darüber sprechen, über das Engagement von einigen Bundesliga-Vereinen, auch mit den Geiseln zum Beispiel, die ja immer noch in Gaza sind, wo es tatsächlich auch positive Beispiele gäbe. Aber ich glaube, wir sollen auch noch ein bisschen über Fußball reden. Über Fußball nicht außerhalb, nicht Fußball in den sozialen Medien, sondern wirklich auf dem Platz. Die Sommerpause ist vorbei. Es ging wieder weiter, jetzt schon natürlich seit einiger Zeit. Wir sind fast schon in der Mitte, fast schon in der Winterpause. Und jetzt wird es spannend. Als Frankfurter fange ich natürlich mit der Eintracht an. Licht und Schatten bei der Eintracht. Also das Debakel eigentlich gegen PAOK in der Conference League, das Debakel gegen Augsburg in der Bundesliga, gegen Saarbrücken im DFB-Pokal. Und jetzt aber auf einmal natürlich, und damit möchte ich jetzt gleich anfangen, der fulminante 5:1 Heimsieg gegen die Bayern. Liegt es an Chanukka? Liegt es an der Zeit der Wunder? Was sagst du dazu, Alon?
Aber selbstverständlich, wir sind hier in einer religiösen Podcast-Sendung, also insofern definitiv an das Wunder von Chanukka. Aber das Debakel begann ja in der Wechselperiode, dass man wirklich in letzter Sekunde, wo jeder Transfermarkt schon geschlossen hat, seinen besten Stürmer, einen Offensivspieler verloren hat und dann durch die entsprechende Kurzfristigkeit keine Möglichkeit hatte, dementsprechend zu reagieren. Und dafür hat es die Mannschaft doch am Anfang, nach anfänglichen Schwierigkeiten, dann sehr, sehr gut kompensiert und einen für mich überraschend positiven Verlauf gemacht. Und dass es dann einen Einbruch gibt, insbesondere bei jungen Spielern, ist vielleicht nachvollziehbar, entspricht auch unserer launischen Diva ein Stück weit. Heute hui, morgen pfui, das ist wirklich, also man kann keine klare Tendenz erkennen. Auch letztes Jahr, was wir für Möglichkeiten hätten, dann wirklich noch mal eine Stufe weiterzukommen, oder vorletztes Jahr, was wir uns da an der Butter vom Brot haben nehmen lassen. Das ist man gewohnt in Frankfurt. Unser Sohn und meine Frau hat uns 3 Kinder geschenkt, 2 Töchter und einen Sohn. Und mit dem Sohnemann sehr eng verbunden, die Höhen und von der Eintracht miterlebt. Aber der kennt die Tiefen ja gar nicht, die kenne ich. Also insofern, ich bin einfach nur dankbar, wo wir jetzt gerade sind und was wir erleben. Und dieser fulminante Sieg, das ist ja Adrenalin pur.
Ja, das habe ich, merke ich bei meinem Sohn auch. Der ist ja auch Eintracht-Fan mit Leib und Seele inzwischen. Und hat sich, was hat er sich jetzt gewünscht zu Weihnachten? Natürlich ein neues Trikot. Diesmal mit Mario Götze hinten drauf. Ich glaube, das ist auch nach wie vor ein wichtiger Spieler. Also wenn man sich so die Statistiken anguckt, wer welche Laufwege hat und so. Also ich glaube, das Trikot hat er nicht ganz falsch gewählt. Ne? Ich meine, das mit dem Auf und Ab, das kenne ich als Gladbach-Fan natürlich auch. Ne? Die Gladbacher hatten auch mal einen Höhenflug, die waren auch in der Champions League. Und dann ging es wieder bergab. Und als der Sportdirektor Max Eberl dann auch noch weggegangen ist, das war eher eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich jetzt gedacht, die fangen sich wieder ein bisschen. Ne? Aber jetzt schwimmen sie dann nach dem Sieg im Pokal dann doch wieder so ein bisschen runter und dümpeln so im Mittelfeld vor sich hin. Also der Abstand zu Frankfurt ist ja nicht so riesengroß. Ne? Ich mache mir zwar jetzt keine Sorgen mehr wegen Abstieg oder so, da ich glaube, das wird nicht passieren. Aber da haben wir vorhin schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, das Thema junge Spieler, die brauchen irgendwie Unterstützung. Also was brauchen die vor allen Dingen dann, also die Frankfurter und auch die Gladbacher?
Ja, die jungen Spieler, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und du hast ja gesagt, eigentlich die Eintracht ist die Diva. Ne? Und jeder kennt in Frankfurt den Spruch, gegen die Großen können sie, gegen die Kleinen verlieren sie. Momentan verlieren wir gegen die Großen und die Kleinen mal so zwischendurch. Aber ich glaube auch, du hast schon gesagt, es kamen viele neue Spieler rein. Es war ein neuer Trainer, viel Pech ja auch im Transferfenster. Und trotzdem hat die Mannschaft eigentlich gut gespielt. Und ich habe auch gedacht, eigentlich der Knoten ist geplatzt beim 6:0 gegen Helsinki in der Conference League. Da war ich auch live dabei im Stadion. Übrigens mit meiner Tochter, also man kann auch mit Töchtern zur Eintracht gehen. Am 21. Dezember gehen wir übrigens zum Champions League Spiel der Frauen gegen Lissabon. Also auch das ist wichtig, glaube ich. Aber man sieht eben, sobald dann jemand wie Mario Götze, du hast ihn ja erwähnt, sobald der ein bisschen schlechter ist oder vielleicht auf der falschen Position, ja, das ist die Frage. Jetzt war er ja gegen Bayern wieder im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, da gehört er hin und da hat er eben seinen Job gemacht. Sobald der ein bisschen schlechter ist, da wackelt das Mittelfeld. Sobald natürlich hinten Robin Koch eben verletzt war, da wackelt so ein bisschen die Abwehr. Er ist halt der erfahrene Spieler, er treibt an, er sortiert. Und die anderen, die sind natürlich sehr jung. Pacho mit seinen 20, ich glaube, der tut da 21 oder 22, irgend sowas. Also auf jeden Fall Anfang 20. Und eben im Mittelfeld Larsson. Eigentlich ein überragender Spieler, super Potenzial, aber 19 Jahre jung. Also ich meine, ich glaube, da kann man dem auch mal zugestehen, dass er halt ein, zwei Spiele einfach mal schlechter ist als sonst, dass er noch nicht die Konstanz hat. Also ich glaube, das gehört dazu. Wie geht's denn trotzdem weiter jetzt in der Conference League? Jetzt sind sie in den Playoffs. Was gibst du denen?
Ja, erstmal zu der Eintracht, da würde ich gerne auch ein Stück weit aus der jüdischen Religion rezitieren. Midor ledor, von Generation zu Generation, und insofern die gesunde Mischung macht's, glaube ich, bei jedem, aus Jung, aus Alt, aus Erfahren, aus Jung, das gibt es bei der Eintracht, wenn eben solche eine stabile Mittelfeldachse dann spielt. Und dann meine ich natürlich mit dem Götze und dann meine ich mit dem Trapp hinten und dem Koch mittendrin. Das gibt schon eine gewisse Stabilität, wie in jedem anderen Verein. Diese gesunde Mischung macht es eben von den Generationen. Das ist gut und das ist richtig. Und das bringt dann auch sehr oft den Erfolg. Und ja, ich glaube, dass da noch viel Potenzial ist. Ja, gut, es ist in Anführungsstrichen nur die Conference League, aber wir freuen uns, dass wir überhaupt europaweit unterwegs sind und dass wir dieses Spiel auch mitnehmen, diese Begeisterung der Fans, wenn sie denn eben mitmachen, keinen Unsinn machen, und die Mannschaft supporten, das ist, tut einer jeden Conference, Europa und Champions League gut, solche Fans, wir haben die besten und wir werden sie auch behalten. Wir hoffen nur, dass sie die entsprechende Unterstützung dann noch bringen, und dann glaube ich schon, dass sehr viel möglich ist in der Conference League, um dann auch im nächsten Jahr sicherlich vielleicht auf diesem Weg international dabei sein. DFB-Pokal hat leider nicht so gut geklappt. Der Saarbrücken-Schreck hat nicht nur Bayern besiegt, sondern auch uns. Keiner hat es verstanden, wie man so schlecht spielen kann. Aber das sind die Regeln des DFB-Pokals.
Man muss natürlich da noch zu Saarbrücken sagen, ja, sie haben gegen die Bayern gewonnen, aber sie haben nur knapp gewonnen. Wir haben 5:1 gewonnen. Also ich glaube, im Dreiervergleich sind wir dann doch wieder die beste Mannschaft. Ja? Und ich glaube auch wahrscheinlich, die Playoffs in der Conference League hat die Eintracht deshalb gemacht, dass wir halt nochmal ein Heimspiel mehr haben, oder?
Moment mal ganz kurz. Und in dieser Tabelle mit den drei Mannschaften, wer wäre dann letzter mit Saarbrücken, Eintracht und Bayern? Wer hat dann, glaube ich, zwei Niederlagen?
Dann wäre es, glaube ich, München, ja.
Naja, und jetzt müssen wir abwarten, wie Gladbach sich gegen Saarbrücken schlägt. Ne? Die sind ja die Nächsten, die Saarbrücker vor der Brust haben. Vielleicht ist dann endlich mal Schluss damit. Ja, und aber ich meine, was natürlich auch toll ist, dass die Frauen von Eintracht Frankfurt auch erfolgreich sind. Ja? Die haben bisher die Champions League gut gespielt. Die sind auf dem 3. Tabellenplatz in der Bundesliga. Und wir freuen uns ja schon auf den 21. Da ist zwar nicht ganz so voll im Stadion, aber inzwischen auch doch relativ viel Publikum und eine gute Unterstützung für die Mannschaft, für die Frauschaft.
Nein, ich will auch sagen, das merkt man auch. Das spürt man bei der Eintracht, wenn sie etwas macht, dann aus vollster Überzeugung, so eben dieser glasklare Weg, den Peter Fischer vorgegeben hat, für den Verein klare Kante zu zeigen und jetzt auch für den Verein seit Jahren im Frauenfußball aktiver zu sein und eine gewisse Präsenz auch in den Medien zu zeigen, natürlich auch mit dem entsprechenden Rückhalt des Vorstandes und des Vereins. Das ist wichtig. Und das wird im Prinzip zurückgezahlt, ein Vielfaches zurückgezahlt, das tut den Frauen gut, das tut dem Frauenfußball gut, aber noch viel mehr, es tut unserer Gesellschaft gut. Das ist richtig und das ist wichtig, diesen Schritt zu machen und dafür danke ich wieder einmal der Eintracht aus Frankfurt.
Naja, und da sind wir vielleicht nochmal ein bisschen bei dem Thema vom Anfang, ne? Also klare Kante zeigen, das kann Peter Fischer ja auch in anderer Hinsicht, nämlich wenn es politische Fragen gibt, klare Kante gegen rechts, und ich nehme mal an, dass er jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem 7. Oktober auch eine klare Position hat. Und ich finde, das ist ja was, was wirklich verbindet, auch Eintracht und Maccabi und die anderen Vereine, die eben so drauf sind, ne?
Also definitiv, da können wir uns wirklich nur glücklich schätzen und ich war noch nie so glücklich, Eintracht-Fan zu sein, wie in diesen Jahren, in den letzten Jahren. Und da hat definitiv Peter Fischer, aber auch samt seines Vorstandes, das ist Axel Hellmann, nicht weniger, oder Philipp Holzer, Steven Orenstein, das ist das gesamte Team oder jetzt auch die Jungen mit Julie Zamberg. Das macht einfach Spaß, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, konstruktiv für unsere Gesellschaft etwas Besseres zu schaffen, mithilfe des Sportes, aus nicht nur die sportliche Ertüchtigung, sondern auch der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Es macht einfach nur Spaß und es ist sehr, sehr traurig, wenn wir das auch mal sagen dürfen, dass wir solch eine Koryphäe der deutschen Bundesliga im Januar zumindest als Präsident verlieren. Wollen wir hoffen, dass er nicht zu viele Schritte zurück macht und uns in vielerlei Hinsicht noch sehr stark erhalten bleibt, denn seine Stimme wird hoffentlich auch in Zukunft gehört und wird auch in Zukunft hoffentlich sehr oft gefragt, sodass er diese Möglichkeit hat, dieses Zeichen auch in Zukunft zu setzen. Sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft, wie ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Also Peter Fischer, den werden wir vermissen als einen, der wirklich die richtigen Worte immer gefunden hat und wirklich kein Blatt vom Mund genommen hat. Und ich muss sagen, da unterscheidet er sich halt von vielen Präsidenten und von vielen Fußballfunktionären, die halt sehr drauf schauen, wie und was sie sagen. Und ja, in gewisser Weise ist vielleicht richtig, aber manchmal muss man halt auch mal sagen, was man denkt. Und da muss man auch mal aufs Bauchgefühl hören. Und dafür war er stark und war eben auch authentisch. Und das hat ja auch mit den Verein eben und diese Anziehungskraft eben ausgemacht, weil man gemerkt hat, natürlich ist Fußball auch Business und die Eintracht kann sich da nicht rausstehlen, ja. Aber es ist trotzdem ein Traditionsverein. Es ist ein Verein, der mit den Fans verbunden ist. Es ist ein Verein, der in der Stadtgesellschaft verankert ist. Überall, wo man hinkommt, sprechen die Leute von der Eintracht, sieht man irgendwie auf die eine oder andere Weise die Eintracht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Stück weit auch die Authentizität von Peter Fischer. Ich hoffe natürlich, klar, dass er uns erhalten bleibt. Ich habe ihn ja auch persönlich erleben dürfen, als ich ihm ja die Buber-Rosenzweig-Medaille mitverleihen durfte für den Koordinierungsrat der christlich-jüdischen Gesellschaften für sein Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Und deshalb eben, da ist er wichtig. Also hoffe ich, dass sein Erbe mindestens auch bleibt, das, was er da angefangen hat. Du hast auch natürlich gesprochen, es gab auch schon andere Zeiten bei der Eintracht, die kenne ich auch. Ich war auch schon im Stadion gegen, keine Ahnung, Sandhausen oder ich weiß nicht, was da noch alles war, Unterhaching und so. Hat auch Spaß gemacht, ist für mich natürlich als Rabbiner ganz gut gewesen, weil da waren immer die Sonntagsspiele, da muss ich nicht am Schabbat zu Hause bleiben. Und deshalb brauchen wir auch den europäischen Fußball, dass ich dann immer auch zu den Sonntagsspielen und unter der Woche auch noch gehen kann. Am besten noch beides, Donnerstag und Sonntag. Genau.
Dann müssen die ja Sonntag spielen.
Dann müssen sie eben Sonntag spielen. Zum Schluss vielleicht noch als Thema Europameisterschaft. Israel sind in den Playoffs. Es wird eine knappe Kiste. Schaffen sie es nicht? Zeit der Wunder?
Also, mein bester Freund sagt, wenn die Mannschaftsanzahl der teilnehmenden Europameisterschafts-Endrundenteilnehmer erhöht wird auf 128, dann würde er drauf setzen, andernfalls nicht. Alles andere ist noch zu wenig. Aber vielleicht, wenn das Chanukka-Wunder eben nicht nur die Eintracht beschert, sondern auch die israelische Nationalmannschaft, dann wird das vielleicht wie durch ein Wunder was Besonderes. Und hier auch in Deutschland dann die Israelis zu erleben und erleben zu dürfen, wow, das wäre natürlich klasse.
Ja, ich würde mal gar nicht so ganz bescheiden argumentieren. Die haben immerhin im letzten Spiel gegen die Schweiz 1-1 gespielt. Ich meine, für dich ist das sowieso biografisch interessant, weil du arbeitest jetzt zum Teil in der Schweiz, in Deutschland und bist natürlich auch Fan der israelischen Mannschaft. Also ich denke, wir drücken denen die Daumen, dass das irgendwie klappt. Das wäre ja das erste Mal, dass sie dabei wären, ne?
Bei der Europameisterschaft,
genau. Ja, ich denke, das wird ein Thema sein, was wir in den nächsten Folgen von unserem Podcast auch noch besprechen werden, weil die Euro kommt ja erst auf uns zu. Da sind natürlich auch noch viele andere interessante Fragen mit verbunden, nicht nur, ob Israel jetzt mitspielen kann. Die Deutschen sind ja qualifiziert. Hätten sie sich qualifiziert, könnte man jetzt auch fragen. Wir wissen es nicht. Aber wir bleiben dran am Ball natürlich und die nächste Podcast-Folge ist auch schon in Vorbereitung. Wir freuen uns,
Josh,
wenn ihr
Peter
wieder zuschaltet.
Das war der Podcast Fußballgott, ein Podcast des Zentrums Ökumene in Frankfurt am Main. Weitere Infos auf www.zentrum-ökumene.de. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts.